Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit Tan Challa, er ist die Bandbreite in Person. Er ist Sportler, Model, Coach und Comedian. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen dann mal mit dem an, was Sie noch gar nicht so lange machen. Ja, das ist Comedy. Das aktuelle Programm heißt Rollt bei mir. Und bei Ihnen heißt es deshalb, Sie lachen schon, rollt bei mir, weil Sie eben im Rollstuhl sitzen.
Ja. Richtig, ja, der Titel lag natürlich sehr nahe. Wir haben natürlich lange überlegt, ich und mein Team, was wir da ja für einen Titel nehmen können, damit man halt auch weiß, hier geht es schon irgendwo um das Thema Rollstuhl, aber auf eine flachsige Art und Weise und das eine lockere und humorvolle Art und Weise. Und da war Rollt bei mir adaptiert von Läuft bei mir natürlich, was man so aus dem Alltäglichen vielleicht besser kennt. Und das hat gut gepasst. Wir haben sofort angefangen zu lachen, als dieser Vorschlag kam. Und dann haben wir gesagt, naja, da müssen wir es halt so nennen.
Sie sagen auch ganz am Anfang so in Ihrem Programm, Leute, ihr seht, ich habe ein Handicap, ich bin Türke. Ja, und dann kommt direkt der Lacher. Ist das auch so ein Eisbrecher?
Auf jeden Fall. Also es war natürlich ganz, ganz wichtig, wenn jetzt das erste Mal ein Rollstuhlfahrer auf die Bühne geht und Comedy macht. Ist ja eigentlich fast schon ironisch, dass jemand, der nicht aufstehen kann, Stand-up macht. Und wir haben echt überlegt, was muss man da machen? Also der erste Gag musste tatsächlich, das ist jetzt auch schon wieder fast ironisch, der erste Gag muss sitzen und aufzeigt, hey, klar, wenn wir hier darüber reden und die Angst haben ja vielleicht auch viele, die dann zu meiner Show kommen und sagen, hoffentlich redet er jetzt nicht die ganze Zeit über das Thema Behinderung. Und dann fängst du auch schon so an mit hier, ich bin vom Schicksal nicht gut behandelt worden und so weiter. Fokussierst also voll auf das Thema, biegst dann aber, also du blinkst links und biegst rechts ab. Und da merkt man schon eine gewisse Lockerheit. Und wenn an der Stelle Applaus kommt, weiß ich, dass dieser Applaus auch zu 80% aus Erleichterung besteht. Und dann weiß man halt auch, okay, wo geht's jetzt die nächsten 90 Minuten ungefähr hin?
Und wie ist das jetzt gerade so? So relativ frisch?
Ja, es ist sehr aufregend. Man sieht plötzlich sehr viel von Deutschland. Ne? Man ist zwar vorher auch schon ein bisschen rumgereist, aber jetzt nicht so intensiv. Man könnte fast schon ja Hoteltester werden, indem man da irgendwas noch nebenberuflich macht, weil man irgendwie ständig in irgendwelchen Hotels übernachtet und absteigt. Aber es ist toll, also es macht sehr viel Spaß, weil es einfach auch sehr unberechenbar ist. Jede Stadt ist anders, jedes Publikum ist anders, jede Location ist anders, jeder Abend wird anders. Ich bin anders und man ist natürlich jeden Abend auch anders gelaunt, anders drauf. Man hat einen anderen Tagesablauf. Es ist sehr, sehr aufregend, aber natürlich auch sehr anstrengend.
Ja, Sie hatten ein schönes Leben in Hildesheim, oder? Und jetzt sind Sie immer in anderen Hotels unterwegs.
Ja, das ist wirklich eine sehr kontrastreiche Geschichte, wenn man sich überlegt, wenn man in Hildesheim zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, man wird sonntags vielleicht mal oder in der Woche mal aufgeweckt vom Rasenmäher, das ist so das Lauteste vom Nachbarn irgendwie, was man hört und dann ist man dann in Berlin im Trubel der Hauptstadt, das ist schon ein Kontrastprogramm, aber es macht halt auch sehr viel Spaß, vor allem macht es aber auch sehr viel Spaß, wieder nach Hause zu kommen und zu sagen, hey, hier bin ich wieder daheim, hier habe ich ein bisschen meine Ruhe und hier kann ich wieder Kraft und Energie tanken.
Behinderung ist ein Thema in Ihrem Programm, aber vor allem der Umgang mit Behinderung, mit Behinderten.
Absolut, absolut.
Was Sie da erleben.
Ja, das ist ja das Interessante oder das Witzige an meinem Programm. Ich kann eben nicht wie jeder andere Comedian auf die Bühne gehen und sagen, kennst du? Nee, kennt er ja nicht, weil sonst müsst ihr ja alle im Rollstuhl sitzen. So. Das heißt, ich muss das Ganze also quasi gegen den Strich machen und sagen, hey, auf meiner Reise zeige ich euch mal, wem ich so alles begegne. Das seid ihr unter anderem. Das ist halt eine Art von ja Spiegelvorhalten natürlich. Mir ist es auch total wichtig, dass man auch versteht, dass ich mich nicht über Menschen mit Behinderung lustig mache, sondern über Menschen, die damit halt überhaupt nicht umgehen können. Aber auch nicht mit dem Zeigefinger drauf zeigen, sondern halt aufzeigen, wie es eigentlich aussieht und was einem eigentlich passiert. Also wenn man eben vor dem Supermarkt irgendwie auf dem Behindertenparkplatz parkt mit einer ja dicken Proletenkarre und die
ja,
Leute...
Ja komm, Dreier-BMW, oder? Sagen wir es, wie es ist.
Ja, natürlich. Ne? Da muss man das einfach mal so sehen. Und natürlich ist das jetzt kein typisches Behindertenfahrzeug, ne? Also man erwartet dann vielleicht eher so ein Caddy oder irgendein Kombi und naja, wenn die Leute dann kopfschüttelnd an mir vorbeigehen und mich noch im Auto sehen, weil sie ja nicht wissen, dass ich Rollstuhlfahrer bin, dann ist es natürlich schon auch lustig, wenn ich diese Leute dann im Supermarkt wieder treffe, an denen vorbeifahre, diesmal im Rolli und mit dem Kopf nicke und sage, hey, diese, nicht zu vorschnell urteilen. Und das sind die Erfahrungen, die du auf der Bühne erzählen kannst und die halt sehr, sehr schön angenommen werden.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich habe Sie in Bonn im Pantheon gesehen. Nach der Vorstellung bin ich dann kurz hinter die Bühne gekommen. Stufen, Man musste sie im Rollstuhl darunter heben. Da, wo sie spielen, gibt es da überhaupt barrierefreie Bühnen?
Überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt keine einzige Bühne, die barrierefrei ist. Ich habe, also es gibt manchmal Veranstalter, die bauen dann Konstruktionen dahin, wo ich so denke, wow, so viel Mühe, um dass ich da einmal rauf und wieder runter kann. Aber es gibt keine, die von Natur aus einfach barrierefrei ist. Und da kann man mal sehen, ich meine, es ist ja klar, das sind alles teilweise auch alte Theaterhäuser. Damals gab es sowas nicht. Und da war es ja schon ein Wunder, wenn überhaupt ein Rollstuhlfahrer als Zuschauer da mal war. Geschweige denn, dass jemand da mal auftreten könnte. Das war wahrscheinlich überhaupt nicht denkbar. Ich finde es aber schön, weil das passt ja irgendwie zum Thema, weil es immer wieder Leute gibt, die einem helfen vor Ort. Und wenn man auch mit anderen Künstlern mal da ist, ich meine, sind wir ganz ehrlich, die sind natürlich auch irgendwo ein bisschen in der Konkurrenz, ne? Und man merkt im Backstage, naja, mal gucken, ob du jetzt besser bist oder ich besser bin. Man ist da schon so ein bisschen in so einem Konkurrenzverhalten. Und dann komme ich da an irgendwie mit meinem Rollstuhl und plötzlich müssen die zusammenarbeiten, weil die müssen mich da zusammen hochheben als Team. Sonst geht's nicht, sonst funktioniert die ganze Chose nicht. Und das ist natürlich schön, dass man da irgendwo auch ein bisschen, naja, mehr oder weniger unfreiwillig, aber verbindendes Glied zwischen konkurrierenden Comedians ist. Und das ist eine tolle Erfahrung. Also so kann man auch das Positive da wieder rausschöpfen.
Wer hat sie denn schon auf Händen getragen?
Oh, da habe ich viele gute Träger gehabt. Also der Kaya Jana, der Bülent Ceylan, Dieter Nuhr.
Echt, ja, alle schon getragen?
Der Thorsten Sträter, der hat mich irgendwie geschoben und meinte irgendwie, er macht jetzt mein Zivi, weil er schon mal Zivi gemacht hat. Und das war total witzig. Also die gehen damit natürlich auch mit Humor um. Das liegt denen natürlich irgendwo in den Genen. Und das ist gerade das, worum es geht, dass man da mit einer gewissen Lockerheit rangeht. Und eben auch aus meiner Position heraus auch nicht eben sich schämt, mal um Hilfe zu fragen. Weil das bedeutet für mich eigentlich wahre Selbstständigkeit. Denn wenn ich vor einer Treppe stehe, dann ist es mir egal, wie ich am Ende des Tages da oben ankomme, wenn ich mich nicht traue, wenn ich nicht so ausgeglichen bin, Leute um Hilfe zu bitten, dann komme ich da eben nicht hoch und bin nicht selbstständig.
Umgekehrt, wenn Sie oben sind, trauen sich Zuschauer bei Ihnen in die erste Reihe, weil die denken, ach, der kann eh nichts machen, der kommt nicht runter?
Ja, das habe ich, glaube ich, schon öfter mal gehabt, dass mir andere Comedians haben gesagt, das ist die erste Reihe, ist oft leer, weil die halt einfach Angst haben. Und bei mir war es irgendwie nicht so. Und dann habe ich natürlich irgendwann gedacht, naja, vielleicht denken die ja wirklich, ne? Also wie Sie schon sagen, der kann ja nicht runterkommen, ne? Aber da habe ich mir halt überlegt, naja, wenn ich nicht runterkommen kann, dann hole ich die einfach hoch. Also, dann habe ich halt das tatsächlich in meine Show eingebaut, dass ich tatsächlich Zuschauer hoch auf die Bühne hole und mit denen da oben so ein bisschen meine Faxe mache. Und die meisten haben auch Spaß dran und haben auch Lust darauf, dann auf die Bühne zu kommen, ja.
Ihre Mutter hat Sie schon gesehen?
Ja, meine Mama war dann tatsächlich mal da und mein Papa wollte ja auch mitkommen und hat gesagt, nee, du bleibst erstmal zu Hause und ich gucke mir erstmal an, was unser Sohnemann da so fabriziert und wenn der gut ist, dann kannst du auch mal kommen mit den anderen. So, also das war total witzig und jetzt ist mein Vater tatsächlich in den nächsten Wochen auch mal dabei und einmal konnte er nicht, weil er krankheitsbedingt ausgefallen ist, aber jetzt darf er sich das dann auch mal live ansehen, weil Mama das jetzt genehmigt hat. Das ist natürlich auch gut für mich, was bedeutet, Mama hat's gefallen.
Es ist schon viel Sex in Ihrem Programm.
Ja?
Ja, finde ich schon. Kommt der Papa damit klar? War so mein Gedanke.
Ja, Papa eher. Papa sogar besser als Mama, glaube ich. Weil Mama hat gesagt, ja, das ist schon, du redest schon sehr offen darüber, ne? Und ich habe gesagt, ja, Mama, da muss man aber, man muss halt auch aufklärend wirken, ne? Ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung. Und ich meine, hey, ganz ehrlich, also ich kann Ihnen das ganz offen sagen, dass die meisten Fragen, die mich immer, ja, irgendwie begleiten in meinem Leben als Rollstuhlfahrer, sind tatsächlich über das Thema Sex. Also kannst du wie andere, wie ist das bei dir, ist es möglich, lernst du Frauen kennen und so weiter und so fort. Und das ist anscheinend tatsächlich sehr, sehr interessant für die meisten Leute. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du es schaffst, auf der Bühne ist, charmant drüber zu sprechen, was ich hoffe, dass es mir gelingt, dass es nicht zu hart ist. Aber es ist das Natürlichste der Welt und warum soll man nicht auch gerade auf der Comedy-Bühne darüber reden dürfen? Wenn ich über Barrierefreiheit spreche, dann rede ich auch über Barrierefreiheit auf der Bühne und Comedy muss auch barrierefrei sein.
Und es geht Ihnen nicht um Inklusion auf der Bühne, es geht Ihnen um Unterhaltung.
Absolut, das wird mir ja sehr oft auf die Fahnen geschrieben und das ist nicht so. So wie Sie sagen, es ist einfach, es geht um Unterhaltung, das ist das, warum ich das mache. Das ist vielleicht nicht so romantisch wie dieser Sinn der Inklusion, der dahinter steckt, aber sobald ich sage, ich bin ein Comedian, der die Inklusion vertritt, dann stecke ich mich selber wieder in so eine Schublade und dann ist es halt einfach nicht mehr Mainstream, dann ist es nicht mehr für die Allgemeinheit, dann ist es wieder nur wieder dieses Inklusionsthema und das möchte ich einfach nicht. Dieter Nuhr hat mal zum Beispiel zu mir gesagt, das fand ich ganz, ganz toll, ich würde gerne dich mal in ein, zwei Jahren sehen, Tan, dass du mal auf die Bühne gehst und überhaupt nicht über dieses Thema redest. Und genauso sehe ich das auch und ich hoffe, dass das mal klappt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der Grund, warum Sie im Rollstuhl sitzen, ist Spina Bifida, ein offener Rücken. Wie hat sich die Krankheit bei Ihnen entwickelt?
Ja, das wurde 3 Wochen nach meiner Geburt festgestellt. Damals gab es noch nicht die Möglichkeiten, schon quasi im Bauch meiner Mama das festzustellen. Das war dann irgendwie, hat man gesehen, ah, da hat sich irgendwas nicht richtig gebildet. Das ist halt quasi, Spina Bifida bedeutet nichts anderes als offener Rücken. Das bedeutet, das Rückenmark hat sich nicht richtig geschlossen. Das ist wie so eine Art, ja, Röhre, die dann, ja, das wissen viele Menschen gar nicht, dass es so ist, dass das Rückenmark das erste ist, was sich entwickelt bei Menschen tatsächlich. Das ist halt so, dass es bei mir auf der einen Seite geöffnet geblieben ist, also in sich nicht richtig geschlossen hat, deswegen offener Rücken. Und die Nerven, die dann in die Beine gehen, die werden dann nicht mehr richtig, die Muskulatur in den Beinen wird nicht mehr richtig versorgt, was dann dazu geführt hat, dass ich in einem schleichenden Prozess quasi so langsam in den Rollstuhl gekommen bin. Also ich konnte als Kind noch sehr, sehr gut laufen. Bin dann so mit 20, habe ich langsam gemerkt, oh, jetzt muss ich dann doch schon auf Krücken ausweichen, das reicht nicht mehr von der Kraft. Und so mit Mitte 20 war es dann wirklich so, dass ich zum Vollzeit-Rollstuhlfahrer wurde sozusagen und habe gemerkt, ja, jetzt musst du den halt öfter mal mit ins Auto packen und brauchst den mal länger. Und schon so ein schleichender Weg dahin, dass ich gemerkt habe, jetzt geht's gar nicht mehr ohne.
Gehen wir nochmal zurück. Da bekommen Ihre Eltern die Diagnose, Ihr Sohn hat Spina Bifida. Heißt das, von Anfang an schwebte so dieser Rollstuhl über Ihrem Leben, dass klar war, da wird es mal enden?
Tatsächlich, also der Begriff Rollstuhl, der hat wie so ein Planet um mich herum geschwebt und war irgendwie da, aber nicht greifbar. Natürlich war es so, dass ich irgendwie dachte, naja, wann denn jetzt eigentlich? Weil genau das war auch die Aussage, was die Ärzte meinen Eltern diagnostiziert haben. Ihr Sohn wird irgendwann mal im Rollstuhl sitzen. Damit kann man natürlich so viel anfangen wie, keine Ahnung, eine Tonne Senf. Ja, also es ist irgendwie nicht greifbar gewesen, diese Aussage. Und so hat man es einfach hingenommen und hat das mal beobachtet. Mir ist natürlich aufgefallen, dass ich als Kind irgendwie öfter mal beim Arzt war als andere Kinder. Also wenn man im Kindergarten oder Grundschule war und hey, war gestern wieder auf dem Spielplatz, hey, ich war gestern wieder beim Arzt. Und da ist es dann schon so, dass man gemerkt hat, dein Leben verläuft ein bisschen anders.
Aber ansonsten waren Sie so schnell wie die Klassenkameraden in der Grundschule, oder?
Mir ist natürlich auch subjektiv meine Behinderung nicht wirklich aufgefallen. Also ich selber habe das ja nicht gemerkt. Ich hatte schon als Kind eine Gehbehinderung. Das Einzige, wo es mir dann irgendwie immer mal wieder vor Augen geführt wurde, war, wenn wir Wanderungen hatten. Also ich habe dann mal ganz vorne gestartet und als wir ankamen, war ich ganz hinten. Und ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, warum die anderen eigentlich mal schneller sind. Und da ist mir das dann halt irgendwie so langsam natürlich, wenn man sich als Kind dann auch als Person dann irgendwann wahrnimmt, klar geworden, ja, bei dir ist das ein bisschen anders. Also musst du auch andere Sachen etwas anders machen, um ans selbe Ziel zu kommen.
Und dann mit 15, 16 kam so ein Schub, ja, dass es dann auch wirklich immer mal die Krücken sein mussten. Aber da haben Sie gesagt, ach, ich hatte irgendwie Kreuzbandriss oder Bänderdehnung. Das wollten Sie nicht sagen.
Ja, der Rollstuhl war natürlich, ist ja was sehr Endgültiges. Und ein Krücken war halt so, weil ich selber sehr sportlich war und natürlich dann immer mit, auch viele Menschen, die eine Verletzung hatte, irgendwie gesehen, die waren auch auf Krücken unterwegs. Also es war noch irgendwie eine Normalität. Und ich habe natürlich selber noch gar nicht so richtig begriffen, wohin geht's jetzt, was ist das jetzt. Und bevor ich das alles erklärt habe, habe ich mir immer gedacht, naja, dann erzählst du halt eben, dass du irgendwie ein Knieproblem hast oder irgendwie, ja, ein Kreuzbandriss war natürlich eine gute Ausrede, weil das ist langwierig. Da brauchte man sich nicht so schnell wieder was Neues einfallen lassen.
Und klingt nach Fußballer.
Und klingt nach Supersportler, genau. Es ist, hat sich gut angehört. Und das war tatsächlich so, dass ich dann aber irgendwann gesagt habe, das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil erstens ist es gelogen und zweitens wird es wahrscheinlich auch nicht mehr großartig besser. Also man hat schon gemerkt, wo die Reise hingeht und musste sich dann so langsam damit, ja, befassen, aber es war nicht einfach.
Wer wusste davon, dass Sie Spina Bifida haben?
Die engsten Freunde wussten schon, dass da eine ganz klare Behinderung ist, die dauerhaft ist. Meine Eltern natürlich und die Familie wusste es natürlich auch und ja, ich habe, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, natürlich immer erstmal versucht, das ein bisschen zu verstecken und gesagt, naja, irgendwie, ne, so ein bisschen verletzt und ein bisschen hier und geht nicht so gut. Und dann hat man irgendwann angefangen, tatsächlich ja erst mit 17, 18 zu sagen, hey, ich habe da was von Geburt an, das wird auch nicht mehr weggehen, also nicht, dass ihr euch wundert. Und da habe ich dann gemerkt, das ist echt eine Erleichterung, weil man danach nicht mehr in Erklärungsnot kommt, weil deine Mitmenschen und dein Umfeld dann einfach wissen, okay, das ist halt bei ihm so.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Von Geburt an haben Sie die Krankheit Spina Bifida. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Deshalb sitzen Sie heute im Rollstuhl. Bis zur Pubertät konnten Sie noch laufen. Dann kamen Krücken. Sie wollten den Rollstuhl aber auch so lange wie möglich hinauszögern. Mit Mitte 20 ging es dann aber nicht mehr anders.
Genau, das war dann quasi mein dauerhafter Begleiter. Das waren dann meine Beine. Ich hatte noch ein bisschen Teilkraft in den Beinen, konnte noch so ganz gut stehen, aber habe gemerkt, naja, ohne Rollstuhl geht's nicht mehr und Krücken ist jetzt auch zu anstrengend. Krücken haben natürlich den großen Nachteil, dass man halt nichts tragen kann. Man kann kein Handy in der Hand halten, gar nichts. Der Rollstuhl war dann doch irgendwie ein bisschen bequemer, war allerdings wirklich aber auch eine echte Überwindung, sich damit jetzt zu befassen und zu sagen, das ist jetzt dein Gefährt für immer.
Was hat es mit Ihnen gemacht?
Es hat mich schon sehr in ein großes Loch gezogen. Ich habe vor allem musste ich halt klar werden darüber, dass ich jetzt meinen Sport nicht mehr machen konnte. Ich war immer begeisterter Basketballer. Ich habe trotz Gehbehinderung relativ erfolgreich und ja, auch, ich habe, glaube ich, in der Bezirksoberliga mal gespielt. Das war eigentlich ein völliges Wunder, was ich aber nur auf meinem Team verdanken kann, weil die mich da irgendwie so ein bisschen ausgeglichen haben in der Mannschaftsleistung, dass ich nicht so viel laufen musste. Die sind dann halt doppelt gelaufen für mich. Also das war echt der Wahnsinn.
Und Sie haben einfach geniale Pässe geworfen, oder?
Ich hatte tatsächlich wirklich ein gutes Wurfgefühl, ein gutes Passgefühl und war auch in den Statistiken immer sehr weit oben. Und damals gab es halt noch kein Internet und keine Bilder dazu. Es gab halt wirklich nur so Bücher und so Hefter, wo dann halt wirklich die Statistiken drin standen. Und dann wurde ich dann auch von großen Vereinen immer eingeladen zur Sichtigung, wo wir dann immer absagen mussten und wo mein Trainer geschrieben hat, ja, tut mir leid, der hat halt eine starke Gehbehinderung. Und dann kam dann immer zurück, wie kann er denn solche Statistiken haben? Also ja, das ist halt so bei uns. Naja, es war aber schon immer mein Traum, irgendwie hochklassig Basketball zu spielen. Mir wurde dann irgendwann klar, dass das wahrscheinlich nicht klappen würde. Aber als dann das natürlich mit dem Rollstuhl kam, hat mich das tatsächlich auch nochmal extrem runtergezogen und in ein sehr, sehr emotional tiefes Loch gerissen, weil ich halt einfach gemerkt habe, naja, laufen können oder nicht mehr laufen können ist schon schlecht, aber nicht mehr Basketball spielen zu können ist fast noch schlimmer.
Und Sie haben sich professionelle Hilfe geholt, waren in Therapie und dann kam die Idee mit dem Sport. Basketball geht ja doch noch.
Genau, ich war 2-3 Jahre, habe ich mich in Therapie begeben, was mir sehr gut getan hat, was sicherlich auch eine gewisse Brücke und eine gewisse, ja, ein Einstieg war, wieder zurückzufinden. Und natürlich muss man, wenn man was Körperliches hat, viel Physiotherapie machen. Und in dieser Physiotherapie hat mich tatsächlich mal jemand angesprochen, der mich noch von früher kannte und hat gesagt, ja Mensch, dann kannst du auch gut Basketball spielen, kannst aber nicht mehr so gut laufen. Wieso spielst du nicht Rollstuhlbasketball? Da habe ich tatsächlich noch den Gedanken gehabt, irgendwie, naja, so 5 Behinderte, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen.
Lass mal.
Das ist nicht mein Ding, ey. Naja, und da habe ich dann wirklich tatsächlich irgendwie ein paar Tage später im Fernsehen, ich glaube 2009, 2010, da waren diese Olympischen Spiele in Peking und natürlich dann auch die Paralympischen Spiele und da habe ich dann Rollstuhlbasketball auf hohem Niveau gesehen, wo ich dachte, was ist das denn? Das ist ja so eine Mischung aus Autos, Scooter und Basketball, ja, so breite Typen, Glatze, tätowiert, die ballern sich da aus dem Stuhl raus, was ist das denn für ein geiler Sport, ja? Und dann bin ich tatsächlich zum Training gegangen in Hannover bei uns um die Ecke.
Und wie war das dann zum ersten Mal da in die Umkleide?
Das war eine Freakshow. Ich kam da rein und dachte mir so, okay, was, ja, der eine hat irgendwie das Bein ab, der andere kann irgendwie dies nicht, der andere kann das nicht. Und irgendwie dachte ich, was ist denn hier los? Ne? Und ich gehöre hier hin und, ne, und können die überhaupt Basketball spielen? Also müssen wir mal gucken. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich derjenige bin, der eigentlich erstmal das Fahren erlernen musste. Was noch krasser war zu sehen, tatsächlich war, dass es da Spieler gab, die laufen konnten, die gar nichts hatten, gar keine Behinderung. Und da habe ich gedacht, was ist das hier? Die Begleiter, der Zivi von denen oder? Und da habe ich festgestellt, aha, man kann also auch Rollstuhlbasketball ohne Behinderung spielen. Das wissen ja viele nicht. 20% aller Profis in der ersten Bundesliga haben gar keine Behinderung. Ja, die stehen in der Halbzeit auf und gehen in die Kabine, wo okay, dann der ein oder andere Fan auch mal sagt, was ist denn da los? Ja, ist ja hier Beschiss.
Und die machen das, weil es cool ist, oder?
Ja, es gibt mehrere Gründe. Entweder haben die dadurch irgendwie einen Zugang, weil der Vater oder der Bruder oder wer auch immer mal sowas gemacht hat oder gespielt hat. Dann haben die mal selber beim Training mitgemacht. Oder die haben halt wirklich eine sehr starke Gabe und ein Talent für das Kontrollieren des Balles und des Stuhls und denken sich, naja, ich könnte beim Rollstuhlbasketball vielleicht in der Bundesliga spielen, wäre beim normalen Basketball aber irgendwo in der Oberliga am Rumdümpeln, also suche ich mir den Sport aus und ja, das ist auch sehr, sehr gut, wie ich finde, weil das macht diesen Sport zum eigentlich integrativsten Sport der Welt, weil Menschen mit und ohne Behinderung zusammenspielen dürfen, Frauen und Männer zusammenspielen dürfen, jede Nationalität sowieso und auch jedes Alter. Es gibt keine Altersstufen. Also mehr Inklusion oder Integration geht eigentlich gar nicht mehr.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Comedian, da sind Sie noch Newcomer. Rollstuhlbasketballer, da sind Sie lange im Geschäft, das machen Sie seit 10 Jahren. Rollstuhlbasketball, 5 gegen 5, die sich gegenseitig aus Ihrem Stuhl ballern. So haben Sie es hier heute schon selbst beschrieben. Dieser Rollstuhl, schräge Reifen, wilde Drehungen, ist ja schon ein spezielles Gerät.
Das ist schon ein Sportgerät. Also wie ein Tennisspieler, ein Tennisschläger und ein Ball hat, haben wir halt einen Stuhl und einen Ball. Und das ist ein extra angepasster, maßangefertigter Stuhl, der auch dann seine 5.000 bis 8.000 Euro kostet. Das ist halt so ein bisschen, ja, das Teure.
Wer zahlt daran das? Der Verein? Oder?
Wenn der Verein der Meinung ist, man ist talentiert und der Spieler bringt uns was. Also das ist keine rein uneigennützige Geschichte, sondern das ist schon, dann denkt man schon auch ein bisschen an den Nachwuchs. Dann gibt es schon Sponsoren, die dann auch zusammen mit dem Verein so einen Stuhl bezahlen. Also es ist nicht so, wie man denkt, dass die Krankenkasse das Ding mal eben irgendwie bezahlt, weil die halt sagen, naja, wir sind nicht dafür da, um eure Sportgeräte zu finanzieren. Also das ist jetzt ungefähr so, als wenn sie zur Krankenkasse gehen und sagen, ich hätte gern ein Pferd, ne? So, und dann sagen die, naja, oder ein Fahrrad oder wie auch immer. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Man muss sich am Anfang tatsächlich so ein bisschen auf die, wir nennen es die Möhren, zurückgreifen. Das sind die alten Stühle, die noch irgendwo so ein bisschen ausrangiert rumstehen. Aber ja, was ich schon auf Gurken gefahren bin, das war schon fast ein bisschen lebensgefährlich.
Eine Mischung aus Basketball und Autoscooter. Man knallt auch ordentlich zusammen.
Ja, es ist, das Material leidet, absolut. Also man denkt ja immer so ein bisschen, wenn man den Sport sieht, oh, ist das nicht gefährlich? Und nee, ist es gar nicht. Also da, wo bei Fußball, sage ich mal, der Meier Wohlfahrt sitzt, da sitzen wir uns in Ludolfs und schweißen die Stühle zusammen. Also so ist das.
Mechaniker.
Ne? Total, ja, absolut. Und das ist eine sehr interessante Angelegenheit zu sehen, wie viel Material da auch teilweise in so einem Spiel kaputt geht. Also Reifen platzen, das knallt dann. Ne? Also da ist immer was los. Eigentlich ist der Sport echt spektakulär. Also wir fliegen auch aus den Stühlen, müssen uns dann wieder aufrappeln, wenn man nicht alleine aufstehen kann, kommt ein Mitspieler. Wenn man denkt, der Gegenspieler hilft einem hoch, dann denkt man falsch. Also da ist schon viel Konkurrenz dabei auch. Ne? Das ist Leistungssport.
Und es gibt drei Schiedsrichter, die also dann auch zur Not mal flüchten können oder hinter die Bande springen können, wenn sie losrasen.
Absolut. Wenn wir da angerast kommen, müssen die natürlich, deswegen gibt es ja drei, damit immer gewährleistet ist, dass einer auch auf dem Spielfeld steht. Nein, also ganz so extrem ist es nicht, aber es ist schon so, dass die in der Bundesliga tatsächlich die Regelung sagt aus, dass die Schiedsrichter eben nicht selbst im Rollstuhl sitzen dürfen, sondern die müssen laufen können, weil die Geschwindigkeit so hoch ist und weil die natürlich auch mal ausweichen müssen. Und das ist schon interessant. Also die Schiedsrichter stehen, wir sitzen. Das ist wie beim Tennis, nur andersrum.
Ich habe Sie in einem Video gesehen, wie Sie sich fit halten. Ja, und da machen Sie Klimmzüge mit Rollstuhl. War das nur fürs Fernsehen reine Show oder kriegen Sie das echt hin?
Man sucht sich immer wieder Herausforderungen. Also wenn man da oben hängt und ich habe das am Anfang ohne Stuhl gemacht, ja, dann hängt man sich noch ein Gewicht irgendwie dran, damit es ein bisschen schwieriger wird. Aber was dann immer genervt hat, ist, dass der Stuhl dann immer wieder rangeschoben werden musste. Und habe mir gedacht, naja, warum nicht gleich den Stuhl mit hochnehmen, genau. Und dann hatte man das Gewicht und den Stuhl gleichzeitig. Also das Problem war gelöst und sieht natürlich dann auch spektakulär aus. Und das hat man dann einer gesehen, der irgendwie beim Fernsehen gearbeitet hat, darf ich da mal so einen Bericht drüber machen? Das war total geil. Ich so, ja, mach doch. Und dann habe ich das selber zum ersten Mal gesehen und habe gesagt, ja, sieht dann doch ganz gut aus, ne?
Spielen Sie eigentlich noch oder kriegen Sie es gerade gar nicht hin mit der Laufbahn als Comedian?
Ich bin tatsächlich in die zweite Mannschaft ein bisschen zurückgegangen. Ich habe da ein bisschen zurückgerudert, habe aber immer noch den Sport als Fundament, als Basis, den wollte ich nicht aufgeben. Ich habe einen tollen Verein und habe da mit dem Präsident gesprochen und der hat natürlich auch gesagt, naja, es wäre für uns als Verein natürlich auch gut, wenn du noch hier bist. Ne? Wenn man über dich spricht, dann spricht man auch über uns und dann können wir uns vielleicht darauf einigen, dass du erstmal in die zweite Mannschaft gehst. Wir sind jetzt leider, muss ich sagen, aufgestiegen in die zweite Bundesliga, was natürlich jetzt wieder das Ganze schwieriger macht. Jetzt muss ich gucken, was ich mache, aber ich möchte den Sport halt wirklich nicht missen, weil er mir wirklich sehr viel gibt und Comedy und Sport nährt sich ja auch gegenseitig. Also wenn ich von der Comedy-Bühne runtergehe, dann habe ich viel für den Kopf gemacht und fühle mich körperlich etwas, jetzt musst du was machen. Und dann möchte ich am liebsten in die Sporthalle. Und wenn ich beim Basketball bin, dann habe ich was für den Körper gemacht und komme raus und denke mir, oh, heute Abend würde ich gerne auf die Bühne gehen und wieder viel mit dem Kopf arbeiten. Also das nähert sich gegenseitig und schließt sich halt auch überhaupt nicht aus. Und deswegen kann man das auf einem etwas niedrigen Niveau immer noch machen mit dem Sport.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Rollstuhl, Basketballer und Comedian ist eine gute Kombination für einen Coach an Schulen. Ist das so mit Sport und Witz gegen Barrieren?
Genau, wir gehen an Schulen und wo überwiegend nicht behinderte Schüler sind, das ist dann eigentlich eine Art neue Sporterfahrung, eben, dass man nicht immer jedes Mal Fußball spielt oder Handball und dann kommt auf einmal irgendwie stehen da Rollstühle irgendwie in der Sporthalle. Die Schüler sind dann erstmal verdutzt. Viele wissen auch gar nicht vorher, was passieren wird. Das finde ich auch immer super von den Lehrern. Und ja, dann ist es auch nicht immer einfach, ne? Weil die wollen natürlich Sport machen, freuen sich da drauf. Sport ist ja für viele das Lieblingsfach, ne? Aber dann kommt dann erstmal der Tanner rein und hält erstmal einen Vortrag von einer halben Stunde und erzählt. Aber die hören zu. Also die sind total neugierig, da ist jemand Neues, das ist nicht der übliche Lehrer. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Optimal ist es natürlich, wenn dann noch irgendwie ein oder zwei Schüler da sind, die eben eine Behinderung haben. Weil ich immer wieder das Feedback kriege danach, hey, die werden jetzt mit ganz anderen Augen gesehen nach so einem Coaching, ne? Nach so einem Rollstuhl-Basketball-Training im Sportunterricht. Das ist natürlich immer sehr, sehr toll. Und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich immer sehr. Und das wird total gut angenommen. Kinder oder Jugendliche sind da sehr unbefangen. Die stürzen sich dann in die Stühle. In diesem Gespräch vorher mache ich die natürlich auch ein bisschen scharf drauf, ne? Und dann muss man sich das vorstellen, ja, wie bei diesen amerikanischen Autorennen, wo die Fahrer noch zu den Autos gelaufen sind, wo man denkt, hey, hoffentlich kriegen die alle ein Auto, ne? Und so ist das dann mit den Schülern. Und mit Erwachsenen übrigens genauso. Das war vor einigen Wochen, da hatte ich tatsächlich, hat mich eine Anwaltsfirma gebucht. Eingesessene Staatsanwälte, die schon alles gesehen haben in ihrem Leben und von 1000 Jahre Gefängnis irgendwie verurteilt haben, also Wahnsinn, die sind dann am Ende noch wie so Kinder, ne? Die kommen dann wirklich zu mir und sagen, ja, können wir noch 5 Minuten, ja? Also die merken selber, also dass da eine gewisse, ja, eine Teambuilding-Maßnahme stattfindet. Man merkt am Anfang, da ist noch viel Konkurrenz auch untereinander, ne? Und aber es wird schnell festgestellt, wenn wir jetzt nicht zusammenarbeiten und uns nicht gegenseitig auf dem Spielfeld helfen, kommen wir auch nicht weiter. Und was man natürlich auch noch bedenken muss, sind, die Stühle sind alle gleich hoch. Das heißt, dieser Größenvorteil, den man hat, fällt komplett weg. Das neutralisiert sich und alle sind auf einmal gleich groß. Und das macht natürlich sehr Spaß, sowas auch zu coachen.
Es gibt auf Rädern sogar Schrittfehler.
Ja.
Bei dem Spiel.
Absolut. Klar, ist ja ganz normaler Basketball, ne?
Also man darf dann nur 2-mal drehen?
Genau, man darf 2-mal an den Greifreifen quasi antreiben sozusagen, also 2-mal drücken, hat dann 2 Züge gemacht und dann muss man dribbeln. Genau, das ist, wenn man 3 macht, hat man 3 Schritte gemacht und dann wird es als Schrittfehler abgepfiffen, genau.
Kippen die auch schon mal hinten über?
Das kann schon mal passieren.
In den Stühlen?
Ja, wenn man sehr schnell in die Kurve geht, dann kann man durchaus auch mal rausfliegen, ja. Da muss man so ein bisschen mit dem Körper arbeiten, ne?
Aber genau diese Coachings waren doch auch letztlich der Motor, oder? Dass Sie gesagt haben, ich gehe auf die Bühne.
Absolut, genau. Also das, was mir aus dem Alltag passiert ist und habe ich ja mit in die Coachings genommen. Und in diesen Coachings habe ich halt festgestellt, dass ich wahrscheinlich auch unbewusst oder unterbewusst die lustigen Situationen immer mehr in den Vordergrund gestellt habe. Weil ich natürlich gemerkt habe, dass die Zuschauer und die Teilnehmer diese lustigen Stellen immer extrem gut fanden. Also Humor ist halt einfach wirklich ein schönes Vehikel für so ein Thema. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, jetzt machst du aber echt ganz schön viel lustige Sachen. Du musst auch mal ein bisschen, ne, die Waage halten und auch mal ein bisschen ernst bleiben. Aber irgendwann kam dann mal ein Teilnehmer nach so einem Seminar zu mir und hat gesagt, Herr Schala, das war ja wie Comedy. Ja, und dann hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, wie bei Vicky, dieser Wikinger, wenn er plötzlich Sterne sieht. Da habe ich so meine Nase gerieben, habe gesagt, ah, ich guck mal im Internet und guck mal, ob es da eine Agentur gibt, mal sehen. Und habe dann irgendwie voll naiv gleich die erste Agentur angerufen, hatte auch gleich den Chef am Telefon und habe gesagt, ja, hallo, hier ist der Tonne aus Hildesheim. Ich sitze im Rollstuhl und würde gerne Stand-up machen. So, 10 Sekunden lang Ruhe am Telefon, er gelacht, ich gelacht und dann hat er gesagt, weißt du was, komm vorbei, wir müssen mal reden. Dann haben wir Rollt bei mir aus dem Boden gestampft.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Rollstuhl-Basketballer, Coach, Comedian und Model. Und ihre Modelkarriere haben sie nicht unten angefangen, sondern direkt mal ganz oben. 2016 bei der Berliner Fashion Week, die bedeutendste deutsche Modemesse. Und sie ganz cool mit Jeans und lässigen Oberteilen dabei. Hat sie das selbst überrascht?
Ja, der Anruf kam und da habe ich gesagt, ja super, wie läuft das ab? Ja, sie müssen herkommen, müssen aber die Reise selber bezahlen. Hotelkosten können wir auch nicht übernehmen, aber sie dürfen hier bei uns auftreten. Und da habe ich gesagt, oh, okay, also das mit den Kosten, naja, so eine Sache, aber, ja, und dann habe ich mir gedacht, wie wird das ablaufen? Und ich habe wirklich gedacht, die laden ein paar Rollstuhlfahrer ein, packen die irgendwie auf so eine Bühne, die irgendwie separat in irgendeinem anderen Raum festgelegt ist und dann dürfen wir da irgendwie hin und her fahren und, ja, lustig sein oder wie oder was soll das sein? Und dann habe ich das abgelehnt tatsächlich. Dann haben die wahrscheinlich ein bisschen recherchiert und wussten, wie sie mich kriegen. Dann haben sie mich nochmal angerufen, 2 Tage später und haben gesagt, ja, sie wären übrigens das erste Rollstuhl überhaupt auf der Berlin Fashion Week, dass das überhaupt macht und werden auch zwischen den ganz normalen Models hin und her fahren dürfen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist natürlich wieder geil. Ja, das ist natürlich wieder mein Ding. Und dann bin ich tatsächlich dann hingefahren auf eigene Kosten und habe das durchgezogen. Und das war im Nachhinein mit das Beste, was ich eigentlich hätte machen können.
Ist es eine sportliche Herausforderung, auf diesem schmalen Laufsteg mit dem Rollstuhl zu fahren?
Total, total. Also man merkt wirklich, dass diese Laufstege, natürlich, ne, der Name sagt es ja schon, nicht bedacht wurden für jemanden, der eben nicht laufen kann. Mein Stuhl ist jetzt nicht sehr viel breiter als ich, aber schon natürlich auch ein bisschen. Und wenn man dann nebeneinander lang, auch wenn man laufen kann, glaube ich, ist das sehr schwierig, auf so einem schmalen Steg an dem anderen Model vorbeizugehen und auch noch mit diesem extremen Hüftschwung, wobei ich froh sein kann, dass sie diesen Hüftschwung hatten, weil als sie nach links geschwungen sind, bin ich quasi rechts dran vorbeigefahren. Musste das wirklich genau abpassen. Das war nicht einfach.
Ja, sonst fegt man so ein Model auch mal runter.
Ja, natürlich. Und die wiegen ja auch nichts, ne? Die fliegen ja dann auch gleich in die 3. Reihe. Also da musst du echt aufpassen, bevor dir sowas passiert. Und auch die Frage, mit der man konfrontiert war, fand ich super. Also es kam tatsächlich ein Reporter von einer großen Zeitung in Deutschland, meinte so zu mir, sind Sie ja nicht aufgeregt? Weil stolpern können Sie ja nicht, ne? Und dann dachte ich so, mein Gott, wäre das so eine Frage. Da ich sage, na gut, aber mir könnten Reifen platzen. Ist ja genauso Ne? Und dann hat er gesagt, naja, das stimmt, habe ich nicht bedacht, sagte er. Und das war witzig. Also was für eine Situation man da auf so einem, auf so einer Modeschau begegnen kann, auch als Rollstuhlfahrer, der eigentlich ja komplett Fremdkörper ist in dem ganzen Metier, war schon witzig.
Gab's Neid?
Ja, das fand ich super. Es war wirklich nicht so, dass irgendwie alle gesagt haben, nur ja, super, dass du hier bist und klasse und toll und ja, sondern es gab auch wirklich Models generell, also die haben mir denselben Neid aufgezeigt wie ihren anderen Kollegen. Und das ist für mich wahre Inklusion, nämlich indem man mich genauso ernst nimmt wie andere und mich dementsprechend auch natürlich kritisieren kann.
Sie hatten mal bei WhatsApp den Status bin joggen.
Ich glaube, als ich den Status reingemacht habe, hatte ich irgendwie in den nächsten 5 Minuten 20 Nachrichten, ob mein Handy geklaut wurde. Das fand ich sehr, sehr geil, dass meine Freundin mir das nicht zugetraut haben. Nee, es war witzig. Ich wollte mal gucken, wie sie so reagieren. Und es kam wirklich, also es hat keiner gelacht. Es hat wirklich alle haben geschrieben, hast du sein Handy verloren? Hat das irgendjemand anders gefunden? Ich so, nö, ich war joggen.
Sind Sie heute im Reinen mit dem Rollstuhl?
Absolut. Also der Stuhl gehört zu mir. Das ist ein Stück meiner Persönlichkeit, den ich auch jetzt nicht mehr künstlich wegdiskutieren oder wegargumentieren möchte. Ich möchte natürlich nicht, dass der Fokus darauf liegt. Das ist immer ganz, ganz witzig, wenn ich einen neuen Stuhl kriege, wenn der Designer des Stuhls mich fragt, willst du das haben und willst du dies haben? Und ich sage dann halt immer, das ist ja ganz ehrlich, der Stuhl darf nicht auffälliger sein als ich. So ist es im Leben halt auch. Ne? Man muss es als Werkzeug benutzen und so mache ich es dann auch wirklich. Im Basketball ist es halt mein Sportgerät. In der Comedy ist es halt da ist es wirklich mein Werkzeug. Und es ist eben nicht so, dass ich halt die ganze Zeit nur darüber reden möchte. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, ich sage ja auch oft, wenn der Rollstuhl dieselbe Akzeptanz hat wie ein Selfie-Stick, dann ist man schon sehr, sehr weit. Und ich hoffe, dass ich daran so ein bisschen teilhaben kann, dass das mal so weit kommt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Bonn bei Ihrem Auftritt haben Sie das Publikum gefragt, was meint ihr? Welchen Wagen fahre ich? Kam sofort BMW und dann wurde hinterhergeschoben Dreier. Ja, Klischee, aber in Ihrem Fall ja auch ein Volltreffer. Kommt der immer sofort?
Ja, ich finde das sehr interessant, wie die Leute dann einen einschätzen. Aber es liegt halt nahe. Ne? Es ist ja auch so, es gab irgendwie in den 90ern so eine Phase, da hat ja wirklich jeder Türke einen Dreier BMW gefahren. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ich fand den am Anfang gar nicht so gut. Dann hat es mich dann doch erwischt, weil es irgendwie ein gutes Auto war. Und wenn das dann auf der Bühne sofort kommt, dann sage ich natürlich auch, hey, es gibt auch Türken, die fahren Volkswagen oder Skoda. Und dann merke ich natürlich, dass die Zuschauer sagen, oh, okay, der fährt wahrscheinlich doch ein anderes Auto. Ja, und wenn ich dann natürlich dann zum Schluss sage, aber du hast recht, ich war wirklich ein Dreier, dann ist das Gelächter wieder groß und die Leute amüsieren sich und das finde ich natürlich super. Aber Wahnsinn, also ich kann es mir noch nicht so genau erklären, das wahrscheinlich liegt das so ein bisschen wirklich an der Vergangenheit, dass viele Türken tatsächlich, aber auch wirklich den Dreier BMW, also es war nicht ein Fünfer, es war nicht ein Sieber, es war wirklich der Dreier. Ja, und ja, schöne Sache.
Sie fahren gerne Auto, Sie fahren viel Auto, aber warum wären Sie gerne mal der Chauffeur von James Bond?
Der Chauffeur von James Bond. Habe ich das mal gesagt?
Ja.
Wissen Sie auch noch, was ich gesagt habe?
Nein.
Als Antwort?
Die Frage war nur, was wären Sie gerne mal? Und dann war die Antwort Chauffeur von James Bond. Und ich dachte, okay, darauf spreche ich ihn an.
Da muss ich drüber nachdenken, warum ich das gesagt haben muss.
Alles immer nur gelogen in Interviews.
Eigentlich ein guter Job, bestimmt. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Muss ich nochmal drüber nachdenken, nochmal in mich gehen.
Kommen wir zu einem anderen Helden. Ich hoffe, den gab es wirklich in Ihrem Leben. Bud Spencer.
Oh ja. Ganz großer Mann für mich.
Warum?
Weil das für mich der realistischste Superheld war, den es gab. Der hatte irgendwie keine Superkräfte, der konnte keine Laser verschießen, der hatte keinen Röntgenblick. Aber der war unschlagbar einfach. Ja, der war so immun gegen alles. Und das war halt eigentlich jemand, der auch gesellschaftlich gesehen nicht perfekt war. Er war dick, hat viel Bart im Gesicht, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der attraktivste gewesen, aber hatte eine unfassbare Sympathie, war sehr charismatisch. Ich kriege heute noch, wenn ein Vorspann im Fernsehen kommt von einem Bud Spencer-Film, also ich kann mal ein gutes Beispiel nennen, ich gucke irgendeinen Film, den ich noch nie gesehen habe, wollte den unbedingt sehen, habe vielleicht sogar Geld dafür bezahlt, um den zu gucken. Dann kommt Werbung. Dann schalte ich um in der Werbung und dann kommt ein Bud Spencer-Film, den ich schon 1000 Mal gesehen habe und ich bleibe bei diesem Film hängen. Also ich gehe dann nicht wieder zurück und dann gucke ich dann lieber den Bud Spencer-Film. Der hat mir auch mal so eine Lektion erteilt, so von wegen, auch wenn du nicht der Dean entsprichst, kannst du halt auch immer vorweggehen und man kann zu dir aufsehen. Und das fand ich immer ganz, ganz toll. Also es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn ich diesen Mann sehe. Dementsprechend war ich natürlich auch sehr traurig, als er dann, ich glaube, vor 2 Jahren, jetzt mittlerweile schon eher gestorben ist. Ich habe tatsächlich mal mit ihm bei Facebook geschrieben. Das habe ich noch nie erzählt. ja, ich weiß nicht, ob er es war oder der Sohn. Ich glaube, es war der Sohn, aber er hat natürlich so, ne, also ich hier, Bud Spencer. Und ich habe ihn gefragt, ob ich mal besuchen könnte. Also ich, da war ich gerade so ganz viel wegen dieser Model-Geschichte im Fernsehen und habe gesagt, ja, und ich würde gerne mal nach Rom kommen, weil er wohnt ja in Rom oder hat in Rom gewohnt. Und habe gesagt, kann ich mal vorbeikommen? Und er hat tatsächlich gesagt, ja. Gesagt, komm vorbei, schreib mir vorher. Und ich glaube, das hätte auch geklappt. Und ich habe einfach zu lange gewartet. Er ist dann leider 2-3 Monate später verstorben. Aber ich bin natürlich auch ganz stolz darauf zu sagen, ich habe mal mit ihm bei Facebook geschrieben oder zumindest mit dem Sohn. Ja, okay.
Ja. Bei uns gibt es am Ende immer ein Geschenk.
Oh.
Ich habe ein Bud Spencer T-Shirt.
Nein.
Ja.
Nein. Und es ist Bulldozer und es ist von Sie nannten ihn Mücke.
Genau, die Nummer 63 hatte er da als Trikot an.
Unfassbar.
American Football.
Unfassbar. Es ist so, ich sag mal so, wie es ist. Man kriegt oft Geschenke, wenn man irgendwo ist und man denkt sich so, ach Mensch, vielleicht kenne ich ja jemanden, der das gebrauchen kann. Aber das da, ne, das trifft mich jetzt richtig. Das ist richtig gut bedacht. Vielen Dank.
Sie haben es noch nicht anprobiert.
Wissen Sie, was ich mache? Ich habe ja demnächst meinen Auftritt in Mainz und ich ziehe dieses T-Shirt an.
Egal, wie es passt.
Egal, wie es passt. Ist mir egal. Super Ding. Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Tanschala heute bei uns und demnächst in Mainz in diesem Bulldozer-T-Shirt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.